Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.
Hallo, liebe Freunde da draußen. Hallo, ihr lieben Menschen. Es wäre fast die alte Anmoderation gewesen, aber ich heiße euch herzlich willkommen zur Folge 114. Mensch, wir haben die 110 geknackt in vor 14 Tagen, die 113. und 114. Aber ja, das, ihr könnt selber rechnen. Ich begrüße natürlich den feinen Herrn mit der sanften Stimme, den Mann, der mit Siri auf Kriegsfuß lebt und sie doch in sein Haus lässt. Den Strippenzieher, den Strategen seines Lebens, heißt ihn herzlich willkommen, Felix Kaiser.
Hallihallo. Mein Gott, das wird ja immer besser. Ja, das ist echt witzig.
Lustige Anmoderation hier, ne?
Endlich mal, ja. Da brauchen wir 114 Sendungen für. Nein, aber genau, auch ich habe ein schönes Sprüchlein aufzusagen. Und ich begrüße den Frühlingsboten, der schon morgens mit den Vögeln um die Wette zwitschert und den Tag mit einem Lächeln und einem Liedchen auf den Lippen beginnt. Hier ist der berühmte Mann aus der blauen Ecke. Hier ist Patrick May.
Ja, hallo. Mensch, das wird ja, also das ist ja die Kreativstunde des Abends quasi hier.
Oder ist das die KI? Die ist die KI. Die,
wahrscheinlich, das sind so Kalendersprüche.
Das wäre mal eine Glückskekspackung, die in der Ecke liegt. Ja.
Ein Regenbogengespräche Jahreskalender zum Abreißen.
Ah, genau, ja. Aber wir sind ja im Podcast, also einfach nur mit Abbildung ähnlich. Genau.
Genau.
Ja, wir haben heute schon wieder, mein Gott, jetzt lassen wir es richtig krachen, haben keine Kosten und Mühen gescheut und keinen Aufwand. Wir haben wieder eine Gästin in dem Fall. Wir hatten es letzte Sendung, am Ende der Sendung schon angekündigt vor 14 Tagen. Mhm. Wir reden über das Thema Energie, wie Jean-Luc Picard, der Captain Enterprise, immer gesagt hat. Nein, Energiekrise, Energiewende, Energiezukunft. Smart City ist das Stichwort. Oder Smart City Metropole. Aber wen haben wir, Patrick, wen haben wir heute Spannendes zu Gast?
Sie leitet den Bereich Kunden- und Marktbeziehungen beim landeseigenen Berliner Verteilungsnetzbetreiber Stromnetz Berlin. Dabei ist sie Betriebswirtin, vor allem für die Weiterentwicklung des Netzbetriebs und die Zukunftsthemen Smart Grid, Smart City und Digitalisierung verantwortlich. Darüber hinaus ist sie Vorstandsvorsitzende des Zukunftslabors InfraLab Berlin und Sprecherin des Netzwerks Smart City Berlin. Heute wollen wir mit ihr über die aktuelle Lage der Energieversorgung, die Energiewende, E-Mobilität und darüber, wie Berlin die zukünftig führende Smart City Metropole in Deutschland werden kann, sprechen. Herzlich willkommen, Claudia Radfuchs.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie sind.
Hallo, ja, sehr schön. Herzlich willkommen, genau. Zukünftig führende Smart City Metropole Berlin. Das klingt wirklich wunderbar und toll. Aber bevor wir zur Zukunft kommen, müssen wir quasi über die Gegenwart reden. Wir haben den Ukraine-Krieg, der Europa Schach hält und der immer noch tobt. Und das hat Europa quasi, so wird es in den Medien betitelt, in eine Energiekrise gestürzt, die wir teilweise in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Bereich auch als Verbraucher gespürt haben, beziehungsweise immer noch spüren. Da werden teilweise Negativszenarien und panische Meldungen in Medien verbreitet und die Menschen haben natürlich auch in gewisser Weise Sorge oder auch Ängste, dass im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgehen oder die Heizung kalt bleibt oder der Herd. Deswegen als Einstieg dann doch, damit wir das Negative hinter uns haben, die konkrete Frage an Sie als Expertin: haben oder bekommen wir ein Energieversorgungsproblem in Berlin und Deutschland?
Die Frage ist ja schon richtig gestellt. Es geht ja um das Thema Energie als solches. Wir als Stromverteilungsnetzbetreiber kümmern uns ja in erster Linie um die elektrische Energie. Und da könnte man sagen, da ist ja die die Versorgung jetzt erstmal nicht per se gefährdet, sondern das, was ja diskutiert wird mit Bezug auf Gas, ist ja im Wesentlichen auch das Wärmethema. Wir hatten die kaltbleibenden Heizungen angesprochen. Aber es ist so, dass wir schon ein Stück weit mit Sorge darauf schauen, weil Gas ist eben ein wesentlicher Energieträger, der sowohl direkt in Wärme umgewandelt wird, aber auch für die Stromerzeugung über die Kraftwerke natürlich uns mit Energie in Gänze versorgt. Und da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Also zum einen die Mangellage aufgrund des Wegfalls auf der Gasseite und an der anderen Stelle natürlich der Versuch, aufgrund dessen, dass das Gas weggefallen ist, zu sagen, okay, dann gehe ich eben auf einen anderen Energieträger für die Wärmeversorgung und dann gehe ich eben auf das Thema Strom, also Stichwort Wärmepumpe. Mhm. Und das ist genau in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Also zum einen, und das ist ja ein Begriff gewesen, der auch immer noch virulent ist und der sich auch im nächsten Winter sicherlich nochmal zeigen wird. Man muss halt schauen, wie die Gasspeicher gefüllt werden. Haben wir tatsächlich eine Gasmangellage? Also kommt es tatsächlich dazu, dass die Gasspeicher leer laufen und die direkte Versorgung mit Gas für die Wärmeversorgung kritisch wird und man halt schauen muss das reduziert werden? Da haben wir als Stromnetz Berlin erstmal nicht direkt als Stromverteilungsnetzbetreiber damit zu tun. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann, und darum ging es dann auch in den Szenarien, natürlich möchte ich eine warme Wohnung haben. Und dann gibt es halt solche Themen, dass dann eben diese Heizlüfter ausverkauft waren, dass ich sage, dann schalte ich halt den Backofen an und mache die Backofentür auf, damit ich zumindest eine warme Küche habe. Und das muss man sehr, sehr eindeutig sagen. Und das ist nicht nur das Berliner Netz, sondern das ist das Stromnetz in Gänze in Deutschland. Ist nicht darauf ausgelegt, eine stromgeführte Wärmeversorgung sicherzustellen. Ne? Mhm. Also wir haben einen Bedarf, einen Energiebedarf im Verhältnis Strom zu Wärme von ungefähr 1:4 bis 1:5. Das heißt, wir brauchen ungefähr das 4- bis 5-fache an Energie, um Wärme zu erzeugen. Und das ist einfach so, das Berliner Stromnetz und wie gesagt auch das deutsche Stromnetz oder die deutschen Stromnetze sind eben darauf ausgelegt, die Haushalte, die Gewerbetreibenden und die Industrie mit Strom zu versorgen und nicht mit Wärme. Hm. Das ist anders in Schweden. Das ist über die Jahrzehnte, ist das schwedische Netz, was halt sehr viel Wasserkraft hat und daraus natürlich sehr viel Strom produzieren kann, auch viel Atomkraft hat, ist per se schon in Schweden beispielsweise so, auch in anderen Ländern, wird ganz, ganz viel mit Strom geheizt. In Deutschland ist es nicht so. Und damit könnten wir dann im Fall der Fälle, dass es zu wenig Gas gibt oder zu wenig Energieträger für fossile Energieträger für die Wärmeversorgung, dass es dann eben der Strom versucht wird, es durch den Strom zu substituieren. Und dann könnte man tatsächlich in ein Problem kommen, insofern, als dass es die Stromnetze überlastet.
Mhm. Ich habe mich mal mit der Nachbar von meinen Eltern, um mal ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern, der ist der Tagebauleiter von den ganzen Tagebauen in Ostdeutschland quasi. Und der hat mir auch gesagt, dass es per se gar kein Problem ist, in erster Linie, dass wir überhaupt Strom bekommen, sondern nur die Frage ist, zu welchem Preis wir den bekommen. Und den Aspekt fand ich eigentlich ganz interessant, dass man sich wirklich anschauen muss, wie können wir das managen, auch finanziell.
Absolut. Das sind ja dann tatsächlich die Themen, mit denen sich auch insbesondere die Politik und die Regulierung beschäftigen muss. Also man muss ganz klar sagen, wir als Stromverteilungsnetzbetreiber sind, das nennt sich unbundled, wir sind rein für die Verteilung zuständig. Wir müssen das, was ans Netz angeschlossen werden will und was ans Netz angeschlossen ist, versorgen, unabhängig davon, welche Erzeugungsart das ist. Also wenn wir ein Kraftwerk bekommen, müssen wir das anschließen. Wenn wir eine PV-Anlage bekommen, müssen wir das anschließen. Das ist nicht unsere Aufgabe zu bewerten, was ist guter Strom, was ist günstiger Strom, was ist teurer Strom. Und wir müssen das Netz allen Lieferanten zur Verfügung stellen. Deswegen hat man in Berlin ist einer der wettbewerbsreichsten Märkte überhaupt, was die Energieversorgung angeht. Wir haben über 500 Lieferanten, aus denen sie hier in der Stadt wählen können, wo sie sich beliefern lassen können. Und ja, es gab aufgrund eben dieser Situation und der Überreaktion an den Märkten, das erlebt man ja teilweise an den Börsen, aber die Energie hat eben genauso eine Börse, die Energiebörse. Es gab die Knappheit und Angebot und Nachfrage und dann sind die Preise tatsächlich nach oben geschossen. Das hat sich langsam wieder ein Stück weit beruhigt und Es gibt eben dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip, aber wie gesagt, das ist alles auf der Erzeugungsseite. Damit haben wir als Stromnetzbetreiber nichts zu tun und können auch keinen Einfluss darauf nehmen, dass immer die teuerste Energie sozusagen den Strompreis in Gänze bestimmt. Und das ist tatsächlich dann genau die Situation gewesen, warum der Preis insgesamt so nach oben gegangen ist, auch wenn beispielsweise bei den erneuerbaren Energien die Gestehungskosten, also die Kosten für die Erzeugung der Energie mitnichten so hoch waren, als sie dann letztendlich von den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bezahlen waren. Das ist aber tatsächlich eben, wie gesagt, ein Thema zwischen Erzeugung und am Ende des Tages Lieferanten. Wir stehen als Netz dazwischen. Wir sorgen nur dafür, dass die Strom an der richtigen Stelle verteilt wird und dass eben die Last im Netz so ausgeglichen ist, beziehungsweise das Netz so ausgelegt ist, dass es in der Lage ist, genau die geforderte Energie und die Leistung zu transportieren.
Ja, wir haben gerade hier vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort tatsächlich. Neben meine Zwischenfrage, die nicht hier bei uns mit im Skript stand. Wir arbeiten ja immer mit so einem Sheet hier und deswegen habe ich gerade eine Frage gestellt dem Felix nebenbei.
Ja, und die Leitung ist zu langsam gewesen.
Genau, die Berliner Leitung hier, die. Aber ich greife nochmal ein, man hört von Politikern und Wissenschaftlern oder Umweltschützern oft den Begriff der Klimawende und verbindet dabei vielleicht meistens nur den Wechsel zu erneuerbaren Energiequellen und die Reduktion von CO2. Aber was steckt wirklich alles hinter diesem Wort? Dieses Klimawandels und wo stehen wir bei dieser Entwicklung aktuell gerade in Berlin?
Mhm. Ja, der Klimawandel ist tatsächlich ein Phänomen oder beziehungsweise Erscheinung, was wir tagtäglich als Person erleben. Ne? Also die milden Winter, die extremen Wetterbedingungen, das ist tatsächlich was sozusagen das Weltklima oder dann lokal zu den extremen Situationen führt mit Überschwemmungen oder mit Schneefällen in Kalifornien und so weiter. Das ist ja allgemein Klimawandel. Und was dann die Antwort darauf ist, um dem ein Stück weit zu begegnen und das nicht weiter zu befördern, weil der Klimawandel, der schreitet voran und ist unaufhaltsam. Aber um das tatsächlich ein Stück weit zu reduzieren und dem zu begegnen, kommen diese ganzen Wenden ins Spiel. Und wir sprechen halt mittlerweile von genauso wie wir von Stapelkrisen gesprochen haben. Ne? Wir hatten ja verschiedene Krisen, die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, die Lieferkettenkrise und so weiter. Das stapelt sich übereinander und fordert uns als Gesellschaft und als Weltbevölkerung ja enorm. Kann man von Stapelwenden sprechen? Wir haben nämlich verschiedene Wenden, die wir organisieren müssen, orchestrieren müssen und zu bewältigen haben. Und da gibt es zum einen eben die Erzeugungswende, weg von der konventionellen Energie, fossilgetriebene Erzeugung hin zur erneuerbaren Energieerzeugung, das ist die Erzeugungswende. Dann haben wir die Mobilitätswende, also weg vom Individualverkehr, vom motorisierten Individualverkehr, der eben auch einen herkömmlichen Antrieb hat, hin zum Elektroantrieb. Vornehmlich und Förderung des ÖPNV. Und last but not least, jetzt gerade zum Schluss über das Thema Ukraine-Krise nochmal befördert, das Thema Wärmewende. Also weg von einer fossilgetriebenen zentralen Wärmeversorgung oder gasgetriebenen Wärmeversorgung hin zu dezentralen Lösungen, Wärmepumpen. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einem innovativen Unternehmen, was sich mit Tapetenheizung beschäftigt. Also dass sich sozusagen direkt die Wärmeversorgung auch elektrisch getrieben ist, genauso eine Elektroheizung an der Wand installiere und darüber meine Wohnung warm bekomme. Und das ist tatsächlich was, also die Wenden sind eine Antwort auf den Wandel, weil sich eben was ändern muss. Und alle drei Wenden, sowohl Erzeugung als auch Mobilitäts- als auch Wärmewende, trifft auf das Stromnetz.
Ich frage nur, ob der Trend wieder zur Tapete geht, aufgrund des Heizungsthemas.
Aber da wollte ich gerade nochmal nachfragen.
Eigentlich weggekommen.
Tapetenheizung ist jetzt nur der Begriff, weil das direkt sich über die ganze Wand, also über von oben nach unten verstreckt, oder ist es wirklich die Tapete?
Also es ist eine Papier, ein Wandpapier, nichts anderes ist ja eine Tapete, was eben sozusagen solche, also ich stelle mir das so ein bisschen vor, oder nach dem, was mir beschrieben wurde, war das so das Bild wie bei der Autofrontscheibenheizung. Ne?
Ja,
also sie haben halt Drähte, die einmal da durchgezogen werden, die elektrisch sozusagen erhitzt werden und dann dadurch die Raumtemperatur erhöhen. Das ist das Prinzip einer Tapetenheizung.
Also ist auf jeden Fall, wenn man Fußbodenheizung kennt und auch die negativen Effekte dabei, ne? Also wenn da irgendwas auf dem Boden liegt oder man will auch gar nicht so genau wissen, was dann an Prozessen ausgelöst wird, wenn dann irgendeine Tüte oder wie auch immer da irgendein Material eben direkt Kontakt hat und erhitzt wird, was man ja nicht verhindern kann, wenn irgendwas auf dem Boden steht oder auch Lacke und sowas, dann ist das natürlich
läuft
auch
die Farbe vom Bild quasi, wenn das Bild.
Ja. Genau, okay. Wir sind schon mitten im smarten Bereich sozusagen. Oder in den Zukunftsszenarien. In der Anmoderation hatten wir es schon erwähnt, so ein paar Stichworte, um jetzt sozusagen mal so ein bisschen klar quasi den Erklärbär zu machen. Aber was wir noch immer nicht wissen, oder das wäre schön, wenn wir das mal wissen würden, was damit gemeint ist, was sind Smart Grids und was versteht man eigentlich unter einer Smart City? Klingt alles toll, aber was steckt denn eigentlich dahinter?
Wahnsinnig fancy Begriffe. Haben nicht unmittelbar was miteinander zu tun. Also Smart Grid ist, glaube ich, tatsächlich sogar ein bisschen eher entstanden. Ist mit Beginn der Energiewende oder der Erzeugungswende tatsächlich diskutiert worden, weil man gemerkt hat, dass man unter anderem darauf reagieren muss, dass es dass die Bedarfe an das Stromnetz steigen und damit eben auch die Leistung steigt. Also ich habe ja zwei Einheiten sozusagen beim Thema Energie- oder Stromverteilungsnetz. Das fängt natürlich beim Übertragungsnetz an, aber wir verteilen das ja bis in die Haushalte, bis in jede einzelne Steckdose. Ich habe also sozusagen die Leistung für einen bestimmten Zeitpunkt und über die Dauer ist das eben dann der Verbrauch. Und ich kann eine sehr hohe Leistung und einen niedrigen Verbrauch haben, wenn ich sozusagen einmal, das kennt man zu Hause von dem Staubsauger oder eben auch vom Tauchsieder oder beziehungsweise vom Wasserkocher, da wird einmalig sehr, sehr viel Leistung gezogen. Ja? Und ich wohne in einem älteren Haus, Weltkulturerbe, Denkmalschutz und so weiter, und wenn ich da Waschmaschine, Trockner, oben den Wasserkocher und den Herd anstelle, dann fliegt mir zu irgendwann die Sicherung raus. Das ist genau dieser Effekt, den man hat, wenn zu viel Leistung an einem Ort verbraucht wird und die Kabel dafür nicht ausgelegt sind. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass das Netz immer auf die Maximalleistung ausgelegt war, die natürlich nicht kontinuierlich gezogen wird, sondern immer nur für die Spitzenlast. Und um das zu reduzieren und um zu sagen, okay, muss ich das Netz tatsächlich für die Spitzenlast auslegen, weil die tritt ja nur dann auf, wenn alle gleichzeitig, bei mir im Haus ist es natürlich, ne, aber ich kann ja auch sagen, stimmt, da ist jetzt die Sicherung rausgeflogen, naja, dann warte ich doch mit dem Wasserkocher noch 5 Minuten oder so, ja, bevor ich den Herd anstelle oder irgendwie sowas. Das kann ich im Prinzip genauso im Netz machen. Natürlich nicht, dass sich irgendjemand hinstellt und sagt, okay, dann schalte ich jetzt da aus und schalte jetzt da an, sondern das kann ich natürlich intelligent machen. Ja, nennt sich steuerbare Verbrauchseinrichtung. Eine Wärmepumpe ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wärme hat eine enorme Trägheit, also nicht wie Strom. Strom muss auf dem Punkt da sein. Strom kann ich jetzt zumindest für die, klar kann ich Strom speichern, aber im Kabel selber gibt es keine Speicherfunktion. Da ist keine Trägheit da. Das ist entweder da oder es ist ein Lichtschalter. Bei Wärme ist es so, wenn ich ausmache, ist eine Trägheit da. Das heißt, ich habe immer noch Wärme im Raum. Bevor das richtig kalt wird, dauert es eine Weile. Und das kann ich natürlich nutzen und kann sagen, wenn eh schon alle 18 Uhr nach Hause kommen und jetzt beim Thema Elektromobilität, alle schließen ihr Auto an, alle machen das Licht an, alle machen den Herd an, weil sie sich für das Abendessen was zubereiten wollen, dann muss ich vielleicht nicht noch die Wärmepumpe oben drauf laufen lassen mit irgendwie 6 bis 7 kW, also Kilowatt, was eben ganz schön viel ist, sondern kann dann sagen, dann schalte ich die zwischen 18 und 21 Uhr aus, die Trägheit der Wärme, das Haus hält die Wärme noch eine gewisse Zeit und dann kann ich sie wieder anmachen, wenn dann sowieso weniger Last im Netz ist, also sowieso weniger Verbraucher irgendwelche Geräte anschalten. Und das automatisiert zu machen und nicht nur bezogen auf den einzelnen Haushalt, sondern insgesamt im Netz da Intelligenz reinzubringen, das ist tatsächlich das Smart Grid, dass ich das Netz so auslege, dass es möglichst gleichmäßig ausgelastet ist und nicht nur in einzelnen Spitzen belastet wird.
Die Frage, die sich mir dann stellt, ist natürlich, wenn die Heizung, man kennt es ja auch vom Thema Lüften, wenn man die Heizung erstmal wieder ausschaltet und die wirklich runterfährt und dann quasi wieder anschaltet, was es dann noch für einen Kostenfaktor damit reinspielt, weil die Heizung ja erstmal wieder auf diese Leistung kommen muss, ne? Das wird, also, glaube ich, nochmal interessant.
Ja, ich kann es ja auch regeln. Also ich muss es ja nicht, ich kann es ja auch stufenweise regeln. Ne? Und klar, wenn ich den Raum erstmal richtig ausgekühlt habe, dann ist natürlich, dann kostet es Energie, den wieder hochzufahren. Oder wenn ich einen Heizstab quasi oder den Brenner dann erstmal wieder hochfahren muss, dann zieht er erstmal vielleicht eine Lastspitze. Das kann ich aber sicherlich auch intelligent, oder da gibt es auch intelligente Lösungen im Gerät selber.
Das sind Smart Grids. Also haben wir den Infokasten sozusagen. Nächste Woche oder in 2 Wochen werden wir das wieder abfragen bei unseren Hörern oder unter uns erstmal. Aber jetzt ist ja noch nicht Sin City, sondern Smart City. Also natürlich, ja, da könnte man jetzt alles drunter verstehen und es klingt auf jeden Fall, vorhin schon gesagt, fancy und nach Zukunft und nach was ganz Tollem. Aber was heißt das konkret? Man kennt ja so Smart Home, selbst nutze auch eben LED-Lampen, die man über die App steuern kann und so weiter, wo man auch Zeitpläne und Szenarien einstellen kann für besondere romantische Momente oder wie auch immer. Oder eben genau das Gegenteil, und Party oder wie auch immer, oder Nachtlichter. Also auf jeden Fall smart gesteuert, was vor allem ja auch Energie spart, aber Smart City, was gehört da alles dazu? Was beschreibt das alles?
Also man muss da vom Groben sozusagen ins Feine denken, und das muss jede Stadt auch für sich selber definieren, je nachdem, welche Herausforderung sie hat, wenn man mal von City, ne? Also Smart City, die smarte Stadt, die lebenswerte, nachhaltige, bürgernahe Stadt. So, das ist im Prinzip erstmal das ganz Grobe. Und dann hat jede Stadt seine eigenen Herausforderungen. Und wenn da früher in dem Begriff, den gibt es ja nun auch schon ein paar Jahre, immer ganz, ganz viel damit Innovation, da kommen große Industrieunternehmen und schütten uns mit irgendwie Sensoren und alles ist datengesteuert und alle werden überwacht und so weiter. Darum geht es nach meinem Dafürhalten und so wie ich das auch im Netzwerk diskutiere und so wie wir das mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern diskutieren, darum geht es nicht, sondern es geht um ein intelligentes und, wie gesagt, in Richtung der Bürger ausgerichtetes Ineinandergreifen verschiedener Disziplinen und verschiedener Ebenen. Da ist die Verwaltung gefragt, da ist die Wirtschaft gefragt, da sind die Bürgerinnen und Bürger selber auch gefragt. Das hat also auch eine ganz, ganz starke partizipative Komponente. Und ich bin damals gefragt worden, ich bin dem Netzwerk beigetreten, weil ich eben auch bei Stromnetz Berlin für das Thema Innovation zuständig bin und für die Beziehung sozusagen zu den relevanten Entscheidungsträgern und Stakeholdern hier in der Stadt. Und Berlin braucht uns und wir brauchen Berlin. Und für uns ist, wie ich das schon sagte, allein bei den verschiedenen Wänden, die es da so gibt, relevant, was passiert hier eigentlich in der Stadt, wo ist der Bedarf. Und sich dann mit den anderen Disziplinen, den anderen Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft und Wirtschaft auszutauschen, aber eben auch von der Verwaltung auszutauschen, wo soll die Reise in dieser Stadt hingehen, ist für uns als Stromnetz wahnsinnig relevant. Wir haben einen Planungshorizont von 5 bis 10 Jahren, Planungshorizont von 5 bis 10 Jahren. Das heißt, wir können nicht mal eben schnell das Netz dahin entwickeln, was die Stadt unter Umständen braucht. Wir sind zu 98% verkabelt. Das heißt, alles das, was wir am Stromnetz in Berlin machen, ist in irgendeiner Form mit einer Baumaßnahme verbunden. Und wir müssen das langfristig planen. Große Anlagen bei uns dauern bis zu 5 Jahre. Das alles muss berücksichtigt werden. Insofern brauchen wir immer das Ohr an den aktuellsten Entwicklungen. Und wenn wir in der Stadt sind, dann eben, wie gesagt, was kommt da als Innovationen auf uns zu, was ist energieseitig gefragt, bringt die Stadt, da kommen wir vielleicht auch nochmal hin, ein Förderprogramm raus für Balkonanlagen, was plant die Stadt eben für die eigene Energieversorgung, das muss da berücksichtigt werden. Und andersrum, das ist das, was wir aufnehmen, was wir aber auch abgeben im Rahmen der ganzen Diskussion um Smart City, wir brauchen natürlich als Unternehmen hier in der Stadt, genauso wie die anderen auch, eine funktionierende Verwaltung. Eine funktionierende Verwaltung, wenn es darum geht, Baumaßnahmen umzusetzen, brauchen wir als Unternehmen eben Genehmigungen beispielsweise. Und das ist in 12 Bezirken unterschiedlich organisiert. Und das stresst uns. Wir sind Daseinsvorsorge, wir sind Infrastrukturbetreiber. Und da ein gutes Ineinanderspielen, standardisierte Prozesse, die möglichst in allen Bezirken gleich sind, hilft uns bei den vielen, vielen Baumaßnahmen, die wir haben und die zunehmen werden in der Zukunft, natürlich ungemein. Also es geht in beide Richtungen.
2050 ist so die Zahl, die im Raum steht, möchte Berlin klimaneutral werden. Und
oder genau, auch früher, wenn der Volksentscheid anders ausgeht, ne?
Oder genau, oder auch früher, je nach Politik natürlich jetzt. Dafür gibt es unter anderem ein InfraLab Berlin e.V., also ein Verein, wo Sie auch Vorsitzende sind. Unsere Frage hier auch für unsere Hörer, wir haben uns natürlich jetzt schon darauf ein bisschen vorbereitet, aber was wird dort erforscht?
Also das InfraLab ist sozusagen nicht dafür verantwortlich, um da gleich die Erwartungshaltung ein Stück weit zu dämpfen, die Klimaneutralität 2050 in der Stadt herzustellen, sondern der gemeinsame Nenner im InfraLab ist, ich hatte es schon bezogen auf Stromnetz Berlin gesagt, wir brauchen die Stadt und die Stadt braucht uns. Die 6 Unternehmen, die sich dort zusammengetan haben, sind allesamt, haben eine starke Infrastruktur, sind vom Land abhängig und ermöglichen sozusagen die Daseinsvorsorge, ja, das Leben 24/7 in der Stadt. Das ist die BSR, also die Berliner Stadtreinigung, das sind die Berliner Wasserbetriebe, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, das ist eine GASAG in der Gasversorgung, die Vattenfall Wärme als der größte Fernwärmenetzbetreiber und das ist eben Stromnetz Berlin. Und wir haben festgestellt, dass wir neben dem Kerngeschäft, was ja doch sehr, sehr unterschiedlich ist, also Müllentsorgung bzw. Stadtreinigung ist was ganz anderes als Stromverteilungsnetz zu betreiben. Das ist uns irgendwie ganz klar. Aber wir beschäftigen uns als Berliner Unternehmen um dieses Kerngeschäft herum dann doch auch mit sehr, sehr ähnlichen Themen. Und wir haben gesagt, und es gibt ein wunderbares Bild meiner Mitvorsitzenden. Ich bin die erste Vorsitzende des Vorstands dort und Regina Gnirs von den Wasserbetrieben ist zweite Vorsitzende. Die sagt, lasst uns doch gemeinsam in eine Glaskugel schauen und nicht 6 Glaskugeln benutzen in den jeweiligen Unternehmen. Und das ist genau, glaube ich, die Idee, die das wunderbar beschreibt. Das heißt, wir alle beschäftigen uns damit, wie gesagt, abseits des Kerngeschäfts zu sagen, okay, was machen wir eigentlich im Zusammenhang mit der Klimabildung? Also wie kümmern wir uns um die nächste Generation? Wir alle haben ein Engagement und wir hatten es ja eingangs schon mal diskutiert im Zusammenhang mit Bildung. Wir alle haben einen großen Fuhrpark beispielsweise, ja, wo es auch Stehzeiten gibt von Fahrzeugen und wo wir auch die Fahrzeugflotte elektrifizieren wollen und sagen, können wir nicht die Ladeinfrastruktur, die wir auf den Betriebshöfen haben, teilen, genauso wie die Autos, dass aus 1 und 1 nicht 2, sondern 1,8 wird. Mhm. Das sind so Themen, mit denen wir uns im InfraLab beschäftigen. Wie gesagt, wir haben den gemeinsamen Nenner, große Infrastrukturbetreiber hier in Berlin mit ähnlichen Themen. Wir diskutieren dann auch die Herausforderungen beispielsweise im Zusammenhang mit den Genehmigungen und versuchen darauf aufsetzend, innovative Projekte ins Leben zu rufen, einmal zu zeigen, dass es geht. Wir haben ja eine gewisse Wirtschaftskraft auch dahinter und es dann der Stadt anzubieten, mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern in die Diskussion zu gehen und zu sagen, wollt ihr was draus machen zum Wohle der Stadt?
Ein Punkt, den ich bei der nächsten Frage eigentlich enthalten werde, ist schon ein bisschen mit angeklungen, und zwar das Thema E-Mobilität. Ja. Ist ja durch den Wahlkampf der Wiederholungswahl in Berlin natürlich auch ein bisschen aufgeheizt worden. Stichwort auch Sperrung der Friedrichstraße, überhaupt Zurückdrängung auch des Individualverkehrs und gleichzeitig Ausbau natürlich des ÖPNV. Aber ich bin ein ganz großer Freund von E-Mobilität, also fahre regelmäßig mit Carsharing-Fahrzeugen sozusagen, am liebsten auch elektrisch. Aber so, also ich verfolge das schon eine ganze Zeit. Die Autos werden immer besser und sehen dann auch nicht mal aus wie UFOs, wie das am Anfang mal so war und die meistens aus Asien kamen. Da hat man kurzzeitig wirklich echt was verschlafen gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Stichwort ist tatsächlich immer noch, ich meine, das ist auch der Klassiker, die Reichweite und überhaupt die Möglichkeit, an dem Ort, wo ich dann letztendlich auch hinfahre, also sonst macht Mobilität keinen Sinn, wenn ich sozusagen 50 Kilometer oder auch bei den Fahrrädern, wie auch immer, nur eine Station habe, wo ich hin muss und oder ich muss das da im Prinzip 24 Stunden stehen lassen, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das Ganze natürlich irgendwo in der Tiefgarage zu machen oder im Einzelhaus, wie auch immer. Das ist dann wieder eine Kostenfrage. Das heißt, der Energiebedarf steigt ja dann automatisch oder logischerweise, wenn ich jetzt sozusagen alles auf E-Mobilität umstelle. Aber momentan ist ja wirklich die Geschichte, wo kann ich es denn überhaupt laden? Wo kann ich es schnell laden? Gibt es da auch Pläne sozusagen? Beziehungsweise was, vielleicht, Sie können ruhig ein bisschen spoilern, im positiven Sinne, was erwartet uns denn da? Ziehen Sie mal die Schublade auf vielleicht, was da alles so auf uns zukommt vielleicht.
Also das ist ein Thema, was uns tatsächlich schon sehr lange auch beschäftigt intern bei Stromnetz Berlin und was wir sehr, sehr lange schon begleiten, seit 2017 durch verschiedene Studien, weil das natürlich die Diskussion auch war, also Und das war tatsächlich eine Diskussion, die ich über viele, viele Jahre auf diversen Podien immer wieder versuchen musste zu entkräften. Kriegen wir durch die Elektromobilität einen großflächigen, würde ja immer gesagt, Blackout, ne? Also Blackout, ein lang anhaltender, flächendeckender Stromausfall, das schon mal nicht. Ja, selbst der große Stromausfall in Berlin-Köpenick kann man jetzt in der Form nicht als Blackout bezeichnen, weil drumherum war ja dann tatsächlich auch immer noch Versorgung da. Also kriegen wir tatsächlich eine Instabilität im Netz und Versorgungsunterbrechung aufgrund des Themas Elektromobilität. Und ich muss eindeutig sagen, nein, kriegen wir nicht, weil wir schließen nichts ans Netz an, was das Netz nicht verträgt. Und deswegen haben wir uns frühzeitig damit beschäftigt und beobachten die technologische Entwicklung da die ganze Zeit. Was ist denn der Bedarf aus der Elektromobilität heraus? Noch vor 2-3 Jahren, ich bin jetzt gerade wieder angefragt worden für die Hauptstadtkonferenz, Elektromobilität, die einmal im Jahr stattfindet hier in Berlin. Und ich bin da immer auf dem Podium und berichte sozusagen die laufenden Entwicklungen. War 50 kW, das war noch, wow, 50 kW Schnellladung, Wahnsinnsleistung, das ist auch viel. Ich habe vorhin von einer 6 bis 7 kW Wärmepumpe gesprochen, da ist 50 kW als Spitze schon mal eine Hausnummer. Jetzt reden wir über 150 und mehr, also wenn Sie da auch in Richtung Tesla gucken, das ist ja da so ein technologischer Vorreiter sozusagen. Das ist alles leistbar. Wir sind nicht dafür zuständig, festzulegen, wo das Ganze passieren soll und wann das Ganze passieren soll. Das Einzige, was wir sagen, ist, wenn ihr es haben wollt, sagt uns rechtzeitig Bescheid, damit wir eben genau nicht der Flaschenhals sind für die Bereitstellung des Netzanschlusses. Und deswegen reden wir seit 2017, haben Studien angestellt, was kann das Netz denn vertragen auf den obersten Ebenen und hatten damals schon mit den damaligen Ladeleistungen und den Bedarfen, die Elektrofahrzeuge mit sich bringen, hatten gesagt, also das Netz, wie es damals so in 2018, 2019, das hat sich nicht wesentlich geändert, ausgestattet ist, kann 250.000 Elektrofahrzeuge in Berlin vertragen, vornehmlich Pkw. Ja? Also wir haben auf den obersten Spannungsebenen oder auf den obersten Ebenen noch genug Kapazität. Also es kommt nicht sofort zu einer Überlastung der einzelnen Netzstationen, wenn dort Autos geladen werden. Wie das dann in den einzelnen Straßen aussieht. Ne? Man hat immer so gern dieses Bild der Zahnarztallee gehabt. In Zehlendorf wohnen dann die Ärzte, kaufen sich Teslas und stellen sich da so eine Schnellladebox dann auch in die Einfahrt, dann sieht es schon ein bisschen anders aus oder selbst bei einer normalen Wallbox, ne, wenn Sie eine gewisse Gleichzeitigkeit haben und die nicht schalten können, das ist ja dann immer auch eine Akzeptanzfrage. Ich werde dann laden, wenn ich da stehe und nicht erst später, gerade wenn es unterwegs ist. Zu Hause ist es dann egal, wenn das Auto 8 Stunden steht. Aber auch das, ne, das ist immer ein Eingriff und des Deutschen liebstes Kind ist das Auto. Und wenn ich da weiß, da greift irgendjemand ein, dann ist das erstmal schon mal natürlich schwierig, in so einer neuen Technologie da die Akzeptanz herzustellen. Was ich aber sagen will, ist, also das Netz an sich, die Kapazität, die wir haben, ist erstmal nicht das große Problem, sondern wir müssen tatsächlich dann schauen, genau punktuell, wo sollen denn diese Ladeeinrichtungen entstehen, Ladeinfrastruktur entstehen. Und wenn ich dann über Schnelllade-Hubs spreche, also sprich Schnellladestationen, und das sieht man tatsächlich auf der Autobahn, ne? Evonik, die haben dann, und das sind die Anbieter, damit haben wir nichts zu tun. Die Ladesäule, die dann dahinter steht, die Ladeeinrichtung ist nicht mehr unsere Aufgabe. Da stehen dann natürlich irgendwie so 8 bis 10 und das ist dann schon, da kann ich dann schon quasi ein kleines Umspannwerk dahinstellen. Das ist schon, da brauche ich auch richtig Fläche dafür. Das muss man nochmal dazu sagen, auch in Berlin. Das wird oftmals vergessen. Ich plane eben großen Anschluss. Wir sind ja auch für die Elektrifizierung, nicht für die Elektrifizierung der Busflotte, aber für die Ausstattung der Betriebshöfe zur Elektrifizierung der Busflotte der BVG mit zuständig und müssen da natürlich auch die Energie hinbringen. Das muss alles beplant werden. Das heißt, es ist möglich, es ist technologisch nicht so, dass sich jetzt jeder Gedanken machen muss, wenn ich da das Auto anlade, dann muss ich woanders was ausmachen, darum geht es gar nicht, sondern es muss einfach im Zeitablauf und je mehr Anforderungen wir haben, umso eher sollten wir das wissen, damit wir im Zeitablauf, wie gesagt, ich habe gesprochen von 5 bis 10 Jahre Planungsvorlauf, das dann eintakten können.
Ja, ist auch nochmal wichtig für die, gerade wenn Sie das Thema Fläche ansprechen, was auch den Wohnungsbau dann auch in Berlin ja auch am Ende irgendwie betrifft und einschränken wird. Okay, Sie haben unter anderem ein Thema schon angesprochen, und zwar dieses Thema Balkonkraftwerke, Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern, auch Einzelhäusern kennt man ja bereits, aber was sind denn Balkonkraftwerke und warum werden sie in Berlin seit kurzem sogar gefördert?
Warum sie gefördert werden, das hat der Senat entschieden. Wir sind natürlich eben auch beobachten, genauso wie beim Thema Mobilitätswende, die Bestrebungen des Landes Berlin, die Erzeugungswende voranzutreiben. Und es gibt einen Masterplan Solar City. Also das Land Berlin hat sich die Aufgabe gesetzt, perspektivisch 25% des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien oder beziehungsweise aus PV-Anlagen hier in der Stadt bereitzustellen. Bisher ist es so, dass Berlin ein Energieimporteur ist sozusagen. Ja, also ganz viel der Energie wird im Umland erzeugt. Man kennt die Windräder, die man, wenn man über Land fährt, dann auch oft sieht, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Und Berlin ist eine sogenannte Lastsenke. Also da konzentriert sich die Last, das Übertragungsnetz, was sozusagen ganz Nordostdeutschland versorgt, ist ja dafür zuständig, auf der Höchstspannungsebene die Energie richtig zu verteilen. Und da ist Berlin eben eindeutig eine Lastsenke, da muss viel Energie hin. Und Berlin hat zusätzlich gesagt, hatte ja auch eigene Kraftwerke, das eben sozusagen ein gewisser Anteil, und das ist diese 25% des verbrauchten Stroms oder des benötigten Stroms eben aus PV erzeugt werden soll. Und deswegen kann man eine normale PV-Anlage aufs Dach aufs Dach montieren und kann so natürlich elektrische Energie erzeugen vor Ort, ja, also dezentral. Oder, und um dieses Thema eben auch nicht nur für Eigenheimbesitzer oder für Hausbesitzer an sich zu öffnen, und das technologisch gibt es auch schon seit mehreren Jahren, hat man gesagt, okay, wir fördern zusätzlich Balkonanlagen, die sind einfach zu installieren, die kann ich über eine Steckdose sozusagen, da kann ich den Strom direkt bei mir in der Einheit, in der Wohneinheit als Mieterin und Mieter nutzen, und deswegen werden nicht nur Hauseigentümer gefördert, wenn sie eine PV-Anlage aufs Dach montieren, sondern eben auch Mieterinnen und Mieter und können diese Energie oder die, das ist nichts anderes als ein PV-Panel, nur in sehr klein dimensionierter Form. Da geht es eben auch um die Leistung bis 600 Watt. Jetzt hat man es, glaube ich, auch um 800 Watt erhöht, aber das ist jetzt so eine Zahl, die ich heute gehört habe, sodass ich auch möglichst selber davon profitieren kann. Und unter anderem, wir sprachen gerade von den hohen Preisen, dadurch einen erhöhten Energiepreis, weil dass wir wieder die Energiepreise bekommen wie vor der Ukraine-Krise. Das ist momentan nicht absehbar. Es hat sich schon wieder etwas beruhigt, aber auf dem Niveau sind wir eben noch nicht, dass ich das ein Stück weit kompensieren kann.
Das heißt, jeder kann was tun sozusagen, auch um dieses Ziel zu erreichen, ob 2030 in Berlin oder 2045. Aber das ist, Sie haben es schon angesprochen, auch natürlich ein Stück weit abhängig von der Richtung, die durch die Politik oder die Ernsthaftigkeit und das Bestreben da sozusagen dazu, das auch umsetzen zu wollen. Jetzt hatten wir es schon angerissen, es gibt gerade Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Der Spitzenkandidat und wahrscheinlich designierte regierende Bürgermeister Kai Wegner hat eine besondere Rolle sozusagen oder beziehungsweise Geschichte zu unserem Format hier, zu unseren Regenbogengesprächen, weil er nämlich der Premierengast war und danach auch noch mehrfach, zuletzt vor der Wahl nochmal, weil die nächste Sendung wird dann im Roten Rathaus sein, das hat er uns versprochen, wo wir dann anwesend sein werden. Aber was ich hinaus will, ist, dass er ja auch hier in der Sendung, aber natürlich auch in unzähligen anderen Interviews das Thema, was man ja der CDU auch nicht so zutrauen würde, ist tatsächlich in den Koalitionsverhandlungen sozusagen schon auch von Berlin als klimagerechter, als klimaneutraler Metropole gesprochen wird, die aber natürlich, also wo Innovation und Klimaschutz zusammengedacht werden, also sprich, dass man nicht um jeden Preis einfach klimaneutral ist, sagen wir Stichwort Klimakleber, einfach, wir fordern jetzt einfach von jetzt auf gleich den Stecker zu ziehen, so ungefähr. Jetzt ist die Chance, Frau Radfuchs, für Sie an, er kriegt es auch prüfbar sozusagen von uns auch nochmal serviert oder ist sowieso Stammhörer dieser Sendung. Was wäre die Forderung quasi? Was muss Politik machen? Was muss vielleicht Wirtschaft machen? Oder was müssen wir alle auch als Verbraucher machen, damit wir also kurzfristig, mittelfristig, langfristig dahin kommen?
Also dann komme ich wieder, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Smart City kommen, wieder vom Groben ins Feine. Also was grundsätzlich ist, und das ist auch das, was ich sowohl im Netzwerk Smart City Berlin als Sprecherin als auch als, als Vorstandsvorsitzende im Infralab immer wieder, und da habe ich auch schon die Gelegenheit gehabt, mit Kai Wegner zu sprechen, immer wieder betone, ist, dass das Potenzial, was Berlin hat, und es hat enorm viel Potenzial, was die Innovation angeht, was den Willen, die Bereitschaft angeht, auch seitens der Wirtschaftspartner zusammenzuarbeiten, dass das tatsächlich genutzt wird. Es gibt wunderbare Ideen, und das, was ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, ist oftmals, dass dann immer wieder auch neue Piloten ins Leben gerufen wurden und ganz, ganz punktuell an verschiedenen Themen gearbeitet wurde. Aber tatsächlich diese Innovation und die erfolgreich pilotierten Themen, ja, ich hatte ja ein paar genannt im Zusammenhang mit dem Infralab, das tatsächlich aufzugreifen und die Angebote, die da auf dem Tisch liegen, tatsächlich aufzunehmen und in die Umsetzung oder mit für die Umsetzung weiter vorzubereiten und der Umsetzung zu verhelfen. Das ist tatsächlich mein ganz, ganz klarer Wunsch. Es braucht keine neuen Themen. Also das ist das, was man aus kleineren Städten sieht. Und in die Diskussion bin ich auch schon mit politischen Vertreterinnen und Vertretern eingestiegen, die dann immer sagen, was macht Amsterdam anders? Was macht Bologna anders? Was macht Südkorea? Also Seoul, was machen die anders? Im Wesentlichen muss man sich nur die Verwaltung anschauen, wo das Thema aufgehangen ist. Und das ist eben weg, und das gibt es bei Unternehmen genauso wie in der Verwaltung, weg von diesen Silos kommt, sondern dass es eine übergreifende Orchestrierung dieser Themen gibt, weil Smart City ist nun mal nicht in einem Sektor angesiedelt, sondern da braucht es tatsächlich eben verschiedene Disziplinen. Das ist sozusagen das Grobe, was man sich grundsätzlich wünschen kann. Dann hatte ich als ganz konkretes Beispiel für die funktionierende Smart City schon das Thema Genehmigung und Verwaltung angemerkt. Das merkt jeder Bürger, jede Bürgerin selber, wenn sie einen Bürgerdienst beanspruchen will. Das gilt aber, und das ist oftmals, wird es vergessen oder ist nicht so im Fokus, eben auch für Unternehmen. Und ich hatte das gesagt mit dem Thema Genehmigung. Wir haben vorgeschlagen, das gibt's, also die Praktik gibt es auch in anderen Städten schon und wurde teilweise auch schon in Berlin erprobt, das Thema Genehmigungsfiktion. Das heißt, wir sind die Daseinsvorsorge. Wenn wir einen Anschluss legen und dafür eine Baumaßnahme benötigen, dann ist das temporär. Da steht nicht danach ein Haus oder so. Ja? Da liegt ein Kabel und dann wird das Ganze wieder schön zugemacht. Wenn die Verwaltung aktuell überfordert ist mit der Vielzahl der Anträge für bestimmte Baumaßnahmen, die einen Umfang nicht überschreiten, die eine gewisse Zeitdauer nicht überschreiten, die immer wieder das gleiche Standardverfahren sind, da eine Genehmigungsfiktion einzuführen, zu sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, innerhalb von 4 Wochen zu antworten, dann baut, dann macht innerhalb einer bestimmten Zeit wieder zu und gut ist. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr praktikabler Weg, um auf beiden Seiten zu helfen und eben keinen Flaschenhals zu erzeugen. Das wäre mein klares Petitum an die Politik. Wir haben das auch in Richtung Koalitionsvertrag adressiert. Und ich bin wirklich gespannt, ob mit der Verwaltungsreform, die ja in der alten Regierung schon angegangen wurde durch Ralf Kleindieck, der ja da schon erste Grundsteine gelegt hat, ob das in der jetzigen Koalition fortgeführt wird. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Und als allerletztes in dem Dreiklang, dass Berlin energiepolitisch sich noch etwas aufmonetisiert und etwas stärkt, sodass wir mit der Stadt tatsächlich in eine strukturierte Planung kommen. Also wir haben das beim Thema Elektromobilität, hatte ich das angesprochen, tatsächlich einen Plan zu kennen, was will die Stadt beim Thema Mobilität erreichen. Es gibt Initiativen zum Thema Fahrrad, es gibt Initiativen zum Thema ÖPNV, es gibt Initiativen zum Thema Carsharing, aber wo ist das große Zielbild, was die Mobilität in der Stadt angeht? Das Gleiche ist jetzt das Thema mit dem Thema mit der Wärmeversorgung. Was ist in der Planung, was möchte die Stadt erreichen, was von der Bundespolitik mit den 65% Erneuerbaren ab 2024 möchte sie darüber hinaus noch in der Stadt machen? Es gibt einen Masterplan Solar City, beim Thema Wärme gibt es das eben noch nicht, dass man überhaupt auch erstmal ein Wärmekataster hat und wir zum Beispiel langfristig planen müssen, was kann denn da auf uns zukommen? An welchen Stellen ist denn zu erwarten, dass es tatsächlich dann doch hier und da Wärmelösungen gibt, die elektrisch betrieben sind? Das ist für uns und unser Netz sehr, sehr relevant. Das heißt, energiepolitisch die relevanten Disziplinen zusammenzuschalten, mit den Partnerinnen und Partnern und den relevanten Unternehmen ins Gespräch zu kommen und sich dort an eine strukturierte Planung zu machen. Das ist, glaube ich, essentiell, um langfristig Klimaneutralität zu erreichen.
Mal gucken, ob das alles im Koalitionsvertrag stehen kann. Der Länge von Kapiteln würde die Seite wahrscheinlich dann voll sein, das Kapitel. Aber gesagt ist gesagt und es ist unterstützenswert und es ist toll, dass es überhaupt diese Netzwerke und diese Bestrebung auch gibt. Ist auch wichtig, das zu wissen, dass es sowas gibt, weil wir haben ja als Berlin nun genug Fälle, wo man über uns gelacht wird und so weiter und eigentlich sind wir gar nicht so schlecht. Aber wir müssen es auf die Straße bringen und dann wird das auch was. Ja, dann sind wir auch schon am Ende, fast Punktlandung sozusagen von der Zeit. Fast, genau. Vielen, vielen Dank, Frau Radfuchs, für die Insights und für die Auskünfte und für die Vision, die uns da auch erwartet in den nächsten Schritte und natürlich auch für die Tipps, was wir alle dafür tun können und die Forderung an die Politik, da werden wir gerne nochmal
drauf insistieren. Den letzten Teil, den Schnipsel den letzten werden wir Teil, rausschneiden den, und dann mal
extra nochmal, richtig genau, nochmal dem Kai irgendwie entsprechend oder eine Arbeitsgruppe platzieren, genau. Wunderbar. Also vielen, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin bei der wichtigen Arbeit.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ja, und ihr da draußen, bleibt wie immer uns treu. Schreibt uns, gebt uns euer Feedback, gebt uns eure Vorschläge, sagt uns, was ihr bereit seid, an Energie zu sparen, was ihr darüber denkt. Bleibt gesund und bleibt uns treu. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
Bis dahin.
Bis übernächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.